Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Tala und Tala, dem Podcast, der Wirtschaft, Sinn und Ethik miteinander verbindet. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Wirtschaftsjournalist und Produzent dieses Podcasts. Und mit mir gemeinsam hier ist natürlich wie immer der Co-Host, das ist Tobias Siebel, Gründer der Tala und Tala-Konferenz. Moin, Tobias.
Moin zusammen.
Wen hast du uns denn heute Schönes eingeladen?
Ja, ein bekanntes Gesicht von Tala und Tala, zumindest für diejenigen, die bei den letzten zwei Konferenzen dabei waren, das ist der Jörg Dechert. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Jörg Dechert sagt mir nichts. So. Dann brauche ich noch Kontext.
Dann sagt der Jörg Dechert was dazu wahrscheinlich.
Ja, oder der Tobias, also je nachdem.
Jörg, du bist eigentlich jemand, der nochmal einen harten Cut gemacht hat in seinem beruflichen Leben. Du bist vom ERF-Vorstandsvorsitzenden gewechselt ins Startup-Game, ins VC-Game. Erzähl doch mal, was machst du gerade und was hast du davor gemacht?
Ja, also Startup, ja, VC nicht so sehr, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ich empfinde es auch interessanterweise gar nicht so hart, aber können wir nachher mal drüber sprechen. Genau, ich bin nach 25 Jahren bei ERF der Sinnsender in Wetzlar in verschiedenen Rollen, die letzten 10 Jahre als Vorstandsvorsitzender, hast du gerade schon gesagt. Und bin so mit Mitte 50 und nach 2 Amtszeiten habe ich ein sehr deutliches Empfinden gehabt, meine Berufung für dieses Amt, für diese Rolle, die ist zu Ende, die geht zu Ende, da ist nochmal was Neues dran. Und ich habe so in mir getragen, ja, ich würde gerne nochmal auf die grüne Wiese. Also ERF, wer das nicht kennt, das ist eine für eine Medienbranche relativ ehrwürdige, langjährige Organisation, 1959 gegründet. Also heißt mittelständische Größe, 160 Mitarbeitende ungefähr, Non-Profit, also eine Vereinsstruktur, sehr familiäre Arbeitskultur, Arbeitsumfeld. Du hast einen Verein bei Non-Profit, du hast eine Spenderschaft, du hast eine Historie. Also das war nicht grüne Wiese und ich habe so in mir gesagt, ich will nochmal dahin, wo noch nichts ist und wo man irgendwie, ja, wo es um Innovation geht und um neues Denken, neues Ausprobieren. Das habe ich auch im ERF immer versucht, voranzutreiben und auch selber zu tun. Und jetzt kann man es natürlich nochmal auf einer anderen Fläche, auf einer anderen Ebene, auf eine andere Art und Weise tun. Genau.
Und du sagst, VC trifft es ja nicht ganz richtig. Ihr seid Begleiter von neuen Ideen, von Startups, die Sinn in die Welt bringen. Dein neues genau. Baby heißt Sinkubator.
Sinkubator, wir sind 8 Gesellschafter. Ich darf das als geschäftsführender Gesellschafter jetzt aufbauen. Ist eigentlich, man könnte so ein bisschen sagen, ist juristisch nicht ganz exakt, aber ist eigentlich so eine Art Ausgründung aus der ERF-Stiftung. Also die ERF-Stiftung ist Hauptgesellschafterin von der Sinkubator GmbH, so wäre es juristisch ganz korrekt. Und genau, wir haben uns zusammengetan, weil wir alle eine Beobachtung teilen, dass überall da, wo Projekte mit geistlicher Leidenschaft, mit Sinn vorangetrieben werden und wo das auch erfolgreich ist, auch Menschen dahinter sind, die auch unternehmerisch denken und handeln können. Und das ist die eine Beobachtung. Die andere ist, dass das in der ganzen Gemeindekirchenkultur, so im christlichen Wertekosmos, oft nicht sehr tief verankert ist, sondern dass wir eigentlich eher wenig tun, um solche Menschen zu finden, zu fördern, daran zu begleiten. Daran möchten wir gerne was ändern. Deswegen sind wir an den Start gegangen, jetzt im Januar diesen Jahres, Januar 25, um als Beratungsbegleitagentur junge Menschen, können auch ältere sein, aber wir hätten auch gerne jüngere Gründerinnen und Gründer und solche, die es werden wollen, zu begleiten, Mut zu machen über 2 Jahre, also Unternehmensberatung, Persönlichkeitsentwicklung, Fundingaufbau, diese ganzen Themen, um Projekte auch auf eine unternehmerische Art und Weise in die Wirklichkeit zu führen. Und VC deshalb nicht, weil wir kein Geldgeber sind oder eine Förderstiftung oder so, sondern wir sind Co-Piloten sozusagen, wir sitzen auf dem Beifahrersitz. Aber wir steuern keine Gelder dabei, sondern wir helfen den Gründerinnen und Gründern, ihr Funding selber aufzubauen, entweder als Profit oder als Non-Profit.
Habe ich das richtig verstanden, dass du sagst, sozusagen das Christentum oder die christliche Szene und Innovation, das geht nicht so richtig gut beisammen? Also ist die christliche Szene gar im Wortsinne konservativ?
Ich würde, also was ich gemeint habe, war, dass sie eine christliche Werteorientierung und Unternehmertum nicht immer so zusammenpasst. Mhm. Oder unternehmerisches denken und handeln. Also es gibt natürlich und auch schon lange christliche Wirtschaftsverbände, ne, wo dann Unternehmerinnen und Unternehmer zusammen sind, die sagen, wir wollen unsere Firma werteorientiert leiten, wir wissen uns einem Höheren verpflichtet und das wollen wir auch leben. Und da trifft man ja bei Thaler und Thaler auf der Konferenz auch Leute, die so drauf sind. Das finde ich auch super. Unser Ansatz ist sozusagen andersrum, also nicht, wie kann man Menschen, die in der Businesswelt unterwegs sind, wie kann man mit denen über Werte ins Gespräch kommen, sondern andersrum Menschen, die in der Wertewelt groß geworden sind, geprägt sind in Kirche, in Gesellschaft, in christlichen Non-Profit-Organisationen so, aber wo das Unternehmerische eher ein bisschen unterbelichtet ist, nie adressiert wurde, nie gefördert wurde, wie kann man denen eigentlich unter die Arme greifen?
Also im Grunde genommen bringt ihr Business-Kompetenz in eine Welt, die eigentlich sagt, wir wollen dem Thaler jetzt nicht frönen, aber wir brauchen es doch irgendwie.
Ja, gar nicht mal zwingend Business oder Thaler. Ja, das kann auch Profit sein, aber auch zum Beispiel in der ganzen Social Impact Szene. Ne? Auch im Non-Profit-Bereich gibt es ja Leute, die unternehmerisch Projekte hochziehen. ERF finde ich das beste Beispiel. Über 30 Jahre Direktor, da hieß das damals noch, vom ERF war Horst Marquardt. Der war eigentlich Methodisten, Pastor und Journalist. Lebt schon länger nicht mehr. Aber der hätte genauso auch eine Firma hochziehen können, glaube ich. Warum? Weil der unternehmerisch auf die Welt geguckt hat, auf sich selbst, auf sein Projekt. Der war experimentierfreudig, der hat an Skalierung gedacht. Also da gibt es ja viele Facetten, die da zusammenkommen bei dem, was man heute so ein bisschen schick Entrepreneurship nennt. Mhm. Und das finde ich, das wird halt in theologischen Ausbildungsstätten, in der ganzen Gemeinde- und Kirchenkultur, wird das halt überhaupt nicht gefordert. Ne? Also wir sind, theologisch gesprochen, wir sind gut drin, Hirten auszubilden. Und das ist auch total wichtig, jetzt für jede lokale Ortsgemeinde zum Beispiel, ne, dass jemand da ist, der Seelsorger sein kann, der Menschen gut begleiten kann, coachen kann und so weiter. Aber so dieses, das, was halt zum Unternehmerischen auch noch gehört, auch eine gewisse Pragmatismus, auch was sterben lassen zu können, wenn es nicht funktioniert. Und das habe ich im christlichen Bereich immer den Eindruck gehabt, boah, da tun wir uns schon sehr schwer oft. Und das ist, ich glaube, das hängt mit dem Idealismus zusammen. Das hängt gar nicht jetzt mit Christentum an sich, also als Religion zusammen, sondern ich glaube, das ist im Sozialbereich, im säkularen Sozialbereich genauso und überall da, wo die Idealisten unterwegs sind, ne, weil du dich selber halt auch so in dein Thema verliebst, in deine Idee verliebst, von daher denkst, von daher guckst. Und dann ist halt sowas wie Kundenorientierung und wir machen mal so ein Minimal Viable Product, wir testen das mal, wenn es nicht funktioniert, stampfen wir es halt wieder ein. Das erfordert ja eine innere Distanz zu dem, was ich da tue. Und
ja,
das beides, das steht da ein bisschen auf Spannung zueinander. Also ich glaube, die Spannung, die du eben aufgemacht hast, eine Profit versus Wert oder Werte, die wäre mir ein bisschen zu oberflächlich. Ich glaube, das geht tiefer.
Das ist, Tobias, zu oberflächlich.
Ja, ist schnell passiert. Auf der anderen Seite, also was erlebst du da so dann jetzt? Ich meine, ihr seid jetzt Januar gestartet. Wie kommt das so an, dieses Angebot? Verstehen die Leute das? Ja, da haben wir irgendwie eine Schwachstelle, blinder Fleck. Ist denen das bewusst, dass da etwas fehlt, eine Komponente?
Ich erlebe eine große Sehnsucht. Ich bin ganz viel unterwegs bei Ausbildungsstätten, bei Jugendverbänden, christliche Studentenarbeit, Organisationen, also kannst du CVM vorstellen oder andere Gemeindeverbände, Freikirchen und so. Rede auch mit mit kirchlichen Innovationszentren und Innovationsbeauftragten, die gibt's ja auch. Und es ist eigentlich überall das Gleiche, dass die Leute erstmal sehr positiv reagieren und sagen, boah, das ist super wichtig, dass ihr das macht. Wenn ich dann die zweite Frage stelle, könnt ihr euch vorstellen, dass wir mal ein Pilotprojekt zusammen machen, ein Seminar, einen Seminartag oder eine Ausbildungsstätte, jetzt zum Beispiel so ein Wahlpflichtmodul oder sowas, dann trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen. Also dann merke ich einfach, boah, die sind mit 1000 Sachen beschäftigt, die haben 500 andere Prioritäten und das ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, man muss dann einfach auch mal was hinstellen und muss auch so Proof of Concept machen, ne? Und zeigen, guck mal, da geht was und das kann funktionieren. Das sage ich jetzt nach 10 Monaten, da sind wir natürlich mit Proof of Concept noch nicht wirklich weit, ne? Also wir hatten im Mai unseren ersten Pitch Day, da hatten wir 14 Bewerbungen für, das fand ich ganz, ganz großartig so für den Start. Mit 3 Projekten sind wir dann in engere Gespräche gekommen. Jetzt, heute ist noch eins übrig. Auch das gehört ja zur Gründungswelt und zum Startup-Bereich dazu, ne, dass sich manchmal Dinge eben anders entwickeln, wenn man sich gemeinsam auf diese Lernreise begibt und feststellt, oh, wir haben was gelernt miteinander, was wir vorher noch nicht gesehen haben. Jetzt haben wir den nächsten Pitch und Ja, wir sind gespannt auf neue Projekte und so baut sich das jetzt über die nächsten Jahre auf, vorausgesetzt, es gibt eben im christlichen Bereich genug solche Leute, die, wenn man mit ihnen mal ins Gespräch kommt, sagen, ja, ich habe schon so Gründergeist irgendwie. Ich hätte das Wort vielleicht nicht verwendet, aber eigentlich bin ich das. Mhm. Und die, nach denen suche ich.
Ja, ich finde es interessant, weil also in meiner Bubble ist so Gründen seit 10, 15 Jahren völlig Common Sense, sage ich mal. Also es ist irgendwie völlig klar, dass man, also gefühlt redet jeder in meiner Bubble über Gründen, Startups, wie skaliert man, wie baut man Sachen auf und so. Ich bin aber vielleicht auch zu wenig im christlichen Kontext in dem Sinne unterwegs. Also ist das so, schwappt diese Welle jetzt rüber oder ist die nochmal, würdest du die nochmal anders charakterisieren jetzt? Also ich kenne das auch so im kirchlichen Kontext, dieses Hilfe, Kirchensteuer nehmen wahrscheinlich ab. Demografischer Wandel und Austritte und Co. Wir haben irgendwie einen erhöhten Leidensdruck. Wir müssen mal schauen, wie geht das eigentlich mit Finanzierung, wenn das vielleicht aufhört. Aber ist dieses Gründen da noch nicht angekommen oder wie kann ich das, also wie schätzt du das ein?
Also gibt es ja schon auch ein paar Jahre lang dieses Movement, diese Bewegung da in diesen Bereich auch als bewusst als Christenmenschen reinzugehen. Indizien. Also wenn ich mit Leuten aus dem kirchlichen Kontext rede, von kirchlichen Innovationsbeauftragten, Gründer, richtig Gründerzentren gibt es ja vielleicht nicht so sehr, aber die sich in so einem Bereich versuchen, das zu fördern, dann höre ich raus, wir merken, dass unsere etablierte, feste, gewachsene, super behördliche Struktur nicht wirklich funktioniert für Dinge, die nicht so sind, wie sie schon immer waren. Also das ist halt wie bei jeder Behörde, ist halt auf Konstanz und Regeleinhaltung ausgelegt. Das will man von den meisten Behörden ja auch haben, dass die Regeln auslegen, ne? Und nicht heute so und morgen wieder ganz anders. Aber wenn du Innovations willst, ist das natürlich genau das Gegenteil von dem, was du brauchst. Und dann merkst du, dass die das zwar in ihrem Herzen tragen und dass die auch hier, dass die zum Teil auch von Synoden richtig Geld in die Hand kriegen für Projekte, um die zu fördern. Im Bereich von Landeskirchen zum Beispiel. Auch im katholischen Bereich habe ich das ein bisschen kennengelernt. Aber dass die einfach diese Struktur nicht gebrochen kriegen und das in der Struktur nicht richtig funktioniert, aber außerhalb funktioniert es auch nicht richtig, weil sich die Großstruktur natürlich schwer damit tut, Geld, Ressourcen, Personal, Energie rausfließen zu lassen in etwas, was außerhalb ihrer selbst steht. Also ich glaube, bei Kirchen ist es vor allem eine Strukturfrage. Die merken aber, zumindest die Leute, mit denen ich dann so da spreche, ne, da ist auch eine große Sehnsucht unterwegs. Die merken, hey, wir könnten doch eigentlich viel schneller, wir könnten viel wilder, wir könnten viel innovativer, ne? Aber die Strukturen und das Framework, das passt da einfach nicht oder noch nicht so gut. Und du hast es schon gesagt, Tobias, ne, der Finanzdruck wird es vielleicht erleichtern. Vielleicht führt aber auch dazu, dass so eine Struktur noch mehr erstarrt, weil es noch mehr in den Beharrungs- und Verteidigungsmodus
geht. In Angstmodus geht, ne? Es ist ja auch so paradox, dass also Innovationsparadox ist ja oft, dass die Firmen, die es eigentlich bräuchten, eine Innovation, weil ihr Geschäftsmodell nach und nach erodiert, dass sie oft nicht mehr die Kapazitäten haben, um die Innovation überhaupt fortzufinanzieren. Und so ist es, dass die Unternehmen, bei denen es gut läuft, die sind dann auch oft die innovieren. Wenn man innovieren
muss. Den Anschluss, ich glaube, man kann halt den Anschluss irgendwann verpassen, ne? Also wenn du dich.
Ja,
halt
oder auch die Möglichkeit dann, ne? Dann ist die Ressource weg. Man sagt zwar Not macht erfinderisch, das stimmt sicherlich auch zum Teil, aber es kann auch, also hat auch Probleme.
Manchmal ist, glaube ich, der Mut schneller weg als das Geld. Also das kann ich auch verstehen. Also ne, wenn dein Manövrierspielraum, das Wasser unterm Kiel, wenn das immer weniger wird, dann wird halt Mut auch echt ein Risiko. Und dass eine Organisation, die viel zu verlieren hat, weil sie viele Personal mit Budget zum Beispiel tragen muss und Rentenansprüche und Familien hängen da dran und so weiter, dass die natürlich nicht sagen, ach komm, machen wir morgen mal was ganz anderes, ist doch cool. Sondern dass da auch das Verantwortungsmotiv gegenüber Dritten halt ganz stark wiegt. Das kann ich ja verstehen, ne? Und ich glaube, von daher ist der Zeitpunkt, sich es ist eine Haltung und eine Kultur der Innovation, nicht eine Maßnahme. Da musst du dich halt viel früher schon drauf committen und einlassen. Wenn du sagst, ja, und wenn wir jetzt mal was verzocken, dann verzocken wir es halt, ist nicht schlimm. Wenn es erstmal so weit ist, ne, dass das knapp wird, dann wird die Muthürde so riesig, das schaffst du dann fast gar nicht mehr. Außer du hast keine andere Chance mehr. Das, was du jetzt gesagt hast, Tobias, ne? Dann, ja, wenn es keinen anderen Weg mehr gibt, dann muss man halt. Aber es ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um an Innovation zu denken.
Wenn ich jetzt Gründerin oder Gründer bin, in so einem Kontext, wie du es eben genannt hast, wie kann ich mir vorstellen, dass ihr oder Synkubator dann mich unterstützt oder uns das Team unterstützt. Vielleicht kannst du ja mal so den Approach kurz skizzieren, falls Leute zuhören, die sagen, ach, das klingt doch irgendwie verlockend.
Genau, wie bei allem sagt man immer, ne, guck auf unsere Webseite.
Ja, genau. Ja, der ist schon eine Antwort, ist doch gut.
Ja, nee, aber ich sag's mal in fünf wenigen Sätzen. Also, wir machen zweimal im Jahr einen Pitch Day, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Mhm. Und die Leute, die uns überzeugen mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Projekt, die nehmen wir für 2 Jahre an Bord. Bei uns ist die Besonderheit, der USP, wenn du so willst, dass du mit deinem Projekt bei uns in der Rechtsform mitlaufen kannst für die 2 Jahre. Das heißt, du musst noch gar nicht selber gründen. Du brauchst keinen Steuerberater, brauchst keine Buchhaltung, brauchst keinen Datenschutz, brauchst keinen Jahresabschluss. Und diese
kannst dich auf dein Geschäftsmodell konzentrieren.
Und hast genug mit dir selbst zu tun und mit dem Ausprobieren und wie kriegen wir es groß und so. Und nach 2 Jahren Begleitung würden wir dich dann darin unterstützen, das auch auszugründen, wenn es denn erfolgreich ist. Und in diesem 2-Jahres-Programm liegt halt drin, das habe ich vorhin schon angetippt, Unternehmensberatung, ganz klassische Themen, ne, Strategieentwicklung, auch Vernetzung. Das ist natürlich wichtig, weil wenn du als Gründer neu anfängst, hast du ja nur ein kleines Beziehungsnetz, geht ja gar nicht anders. Da kannst du natürlich von unserem Größeren profitieren. Wir helfen dir beim Funding-Aufbau. Nein, wir besorgen dir nicht das Geld, aber wir helfen dir, wenn du jetzt zum Beispiel ein Non-Profit-Projekt hast, ne, wie geht eigentlich Fundraising, wie pitchst du vor Spendern, wie geht Crowdfunding, Investorenkontakte, solche Themen. Und so versuchen wir, die Leute zu begleiten.
Das heißt ja, so ein bisschen eine gute Idee reicht eigentlich ja schon fast, ne? Weil alles andere kann man sich dann mehr oder weniger bei euch auch holen.
Also, das ist eine gute Frage. Ich versuche eigentlich Leute, die sagen, ich habe eine gute Idee und dann kommt nichts mehr, sagen, das reicht noch nicht ganz.
Bisschen Unternehmergeist.
Und ich ahne, Tobias.
Pusch wollte schon eine Idee pitchen und gleich loslegen.
Nein, ich wollte provozieren.
So edel bin ich nicht, dass ich da was hätte.
Genau. Ich jetzt gemacht also, ein Nest setzen. Ihr habt da eine Idee und dann.
Ich brauche einen Steuerberater. Nein.
Also es ist natürlich nicht nur die Idee. Ich glaube, es ist halt auch eine Resilienz dahinter, ein Durchhaltevermögen. Mhm. Es ist auch die Erkenntnis, hey, egal was passiert, ich sitze eigentlich nie in der Sackgasse. Es gibt immer einen Weg nach vorne, auch wenn der vielleicht dann irgendwann heißt, das Ding wieder zuzumachen, weil es nicht funktioniert. Mhm. Aber ich sitze nicht am Schreibtisch und warte auf Hilfe, sondern ich bin aktiv. Ich frage Leute, ich bin lernbereit. Also das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, dass aus meiner Sicht Gründen oder Projektentwicklung und sowas immer eine Lernreise ist. Das habe ich zum Beispiel die Gäste von unserem Podcast Glauben machen Gründen. Tobias, da warst du ja auch schon mal zu Gast. Wenn die dann so ein bisschen aus ihrer eigenen Story erzählen, dann höre ich fast bei jedem und jeder immer wieder dieses Motiv, dass die sagen, ich habe so viel gelernt, selbst wenn das alles einen Bach runtergegangen wäre, oder bei manchen ist es das ja auch mal passiert, ich habe das nie bereut, weil ich so viel gelernt habe. Und ich glaube, diese Lernhaltung, die braucht es unbedingt auch, nicht nur die gute Idee.
Kommt die neue Jahreslosung eigentlich von dir oder von euch dann, Synkubator? Sehe ich, mache alles neu?
Ja, jetzt kann ich dir sagen, also die fragen immer, was soll.
Du hast da deine ERF-Finger noch im
die
Spiel.
Die hatten keine
ne?
Idee, haben wir angerufen.
Ich weiß gar nicht, wer das genau macht.
Keine Idee, wir brauchen Innovation.
Jörg, eine Frage noch, wer ist denn bei euch jetzt eigentlich mit am Start? Also wen habt ihr da schon im Portfolio? Ich weiß nicht, ob du einen Namen nennen kannst, aber aus welchen Bereichen kommen die so? Was für Geschäftsmodelle wurden bei euch erfolgreich gepitcht?
Also wir haben im Moment eins, ne, was wir Stand jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, in der Begleitung haben. Die heißen Good Works. Die machen Gemeindetechnik, Schulung, Kompetenzaufbau für alles, was du für Gottesdienstproduktion brauchst. Also Ton, Bild, Streaming und so weiter. Aber jetzt nicht so auf der nerdigen Seite, ne? Also welches Mischpult ist jetzt das Beste und welche Software muss ich klicken und so. Sondern auch mit Teambuilding, mit dem Spirit dahinter, wie verschränke ich das mit gemeindeleitenden Personen, damit es nachher eine gute Kultur gibt, die auch also die in der Professionalität auch der heutigen Mediengesellschaft gerecht wird, die denken das denominationsübergreifend. Das ist ein junges, fittes, wendiges Team. Die haben bisher auf der Business-Seite ausschließlich gearbeitet und wir helfen denen jetzt auszuprobieren, ob man das nicht auch solidarisch finanziert aufbauen kann, weil die gelernt haben, dass viele Gemeinden, die das eigentlich gerne hätten und nötig haben, zumindest meinen, dass sie dafür kein Geld ausgeben können. Viele können es auch tatsächlich nicht. Außer denen, die dann so groß sind, dass sie das selber sowieso alleine auch ohne Hilfe hinkriegen. Und wie groß jetzt sozusagen diese Lücke ist, ne, zwischen den Großen, die es alleine hinkriegen, und den Kleinen, wo du auch sagst, lohnt sich dann vielleicht auch das Invest nicht da in Training und so zu investieren. Das probieren wir jetzt halt miteinander rauszufinden. Ne? Also das ist das Projekt, mit dem wir im Moment intensiv arbeiten. Und am Jahresende kommt wahrscheinlich noch ein zweites dazu. Da will ich jetzt noch nichts verraten. Und Pitch Day, gucken wir mal. Also das ist, weiß ich selber noch nicht. Ja, für uns, unser eigenes Modell ist so, dass wir sagen, wir wollen im ersten Jahr ein Projekt begleiten, im zweiten drei und dass sich das so aufbaut. Wir wollen eigentlich nach 4 Jahren so weit sein, dass wir 8, 9 Projekte parallel betreuen, begleiten.
Und wie finanziert ihr euch selbst? Du hast eben von 8 Gesellschaftern gesprochen.
Genau, also wir finanzieren uns letztlich aus den Projekten. Also das ganze Ding ist so gebaut, ich habe ja gesagt, wer bei uns als Gründer unterwegs ist, der läuft für 2 Jahre in unserer Rechtsform mit. Und das heißt auch, wenn du dein Funding aufbaust, dann kümmern wir uns um die ganze Buchhalterei oder wenn es jetzt Non-Profit wäre, auch um die ganze Absicherung der Gemeinnützigkeit, Spendenverdankung, also das ganze Verwaltungszeug im Hintergrund. Und wir behalten dann den Anteil, den unsere Beratung wert ist, den behalten wir bei uns und der ganze Rest geht als Sachkosten ins Projekt.
Und wie war das für dich, die Entscheidung zu sagen, aus dieser, ich sag mal, ja, NGO-Karriere mit Vorstand, eigentlich ist ja quasi dann hochgeklettert, die Leiter, ohne dass du das jetzt vielleicht so bewusst gemacht hast, weiß ich ja nicht, aber war das ein großer Sprung für dich, in diese, zu sagen, so, ich gehe jetzt selber nochmal in so eine Art Gründermodus? Also, das ist es ja letztendlich, ne? Ja, oder hast du irgendwie so ein Airbag noch, wenn es die 2 Jahre nicht klappt, dann ist also, ERF wieder da?
Nee, das habe ich nicht. Also im Gegenteil, wir haben im Gesellschaftervertrag und auch immer vorher bei dem, wie man sich so zusammenfindet, gesagt, hier ist, also wenn wir merken, das Konzept funktioniert einfach nicht, die Wirklichkeit ist anders, als wir uns das vorher vorgestellt haben, dann müssen wir es halt auch wieder dicht machen nach 2 Jahren. Hm. Das ist so. Von daher werden die nächsten 12 Monate relativ spannend, auch für mich persönlich relativ spannend. Deine Frage war, ob das ein großer Schritt war. Also ich will es mal so, ich glaube, man kann es nicht erklären, ohne Berufung zu erklären. Ich bin von Haus aus ja promovierter Physiker. Ich habe in Gießen studiert und promoviert und wollte eigentlich nie, ich wollte auch nicht Christ werden, das hat auch nicht geklappt, aber ich wollte auch nie in den sogenannten vollzeitlichen christlichen Dienst. Ne? Also das war nie auf der Liste. Im Gegenteil, ich habe mich ewig schwer getan damals. Habe dann angefangen bei einem Startup tatsächlich, kennt heute keiner mehr, gibt es auch schon lange nicht mehr, christliche Internet-Arbeitsgemeinschaft Zina. Damals gegründet und aufgebaut von Joachim Stengle. Das war sozusagen mein erster Chef, der mich eingestellt hat. Und ich habe damals angefangen als Projektleiter und Softwareentwickler. Ist ja so ein physiker-affines, kompatibles Gewerk. Und die Zina ist dann nach 2, 3 Jahren geschluckt worden vom ERF. Den kannte ich vorher gar nicht so wirklich. Das war irgendwie halt so ein großer, ein bisschen alt gewordener Radiosender im Schwerpunkt. So war mein Bild damals. Und dann, ich bin eigentlich immer diesem Berufungsempfinden gefolgt und meistens habe ich Berufung so erlebt, dass irgendwer meinte, hier, das ist doch eine gute Idee und dann als Physiker tickst ja eher experimentierfreudig und pragmatisch und sagst dann, oh ja, probieren wir es halt mal und dann stellst du im Rückblick fest, oh, es war nicht nur eine gute Idee, es war irgendwie auch Gottes Idee. Also so habe ich oft Berufung empfunden und so war das auch im Vorstandsvorsitz. Da habe ich eine sehr deutliche Berufung gehabt, wo ich meine, sagen zu können, ich wusste, was Gott von mir will, die 10 Jahre. Das hatte ganz viel mit Veränderung zu tun, Transformation von so einer Organisation, die dann auch ihren 60. Geburtstag schon hinter sich hatte und so. Also agile Transformation und Führungskräfteentwicklung, Strategieentwicklung, neues Medienhaus, das volle Programm. Und nach 2x5 Jahren hatte ich auch den Eindruck, dass Gott da den Stecker zieht und sagt, hier, dein nächster Job ist, den ERF loszulassen und dann kommt was Neues. Und das habe ich auch bis heute nicht in Frage gestellt und auch bis heute nicht bereut. Und ich weiß man nicht, wenn es soweit ist, aber im Moment würde ich sagen, also selbst wenn jetzt Zinkubator scheitern sollte, ja, und wir müssen es wieder abwickeln und dann ist was Neues dran, würde ich das trotzdem nicht in Frage stellen und würde trotzdem nicht sagen, ach, hast du halt einen Fehler gemacht, sondern sagen, nee, die Berufung raus aus dieser Vorstandsrolle war so klar, die stelle ich gar nicht in Frage.
Die Frage ist, ob das hin zum Neuen dann
das
auch.
Das hin zum Neuen hat sich ein bisschen länger gezogen. Also ich hätte ja von Gott gerne gehabt, dass er mir auch dann nicht nur sagt, wo ich raus soll, sondern auch, wo ich hin soll. Das hat er aber nicht. Das war am Anfang ein bisschen mühsam und anstrengend und setzt letztlich Vertrauen voraus und Glauben und sich einzulassen und mal zu gucken, wo sich was verdichtet und so. Und dann bei dieser Synkubator-Idee habe ich dann irgendwann gecheckt, hey, ist eigentlich genau das, was du machen willst, ne? Grüne Wiese und nochmal so in die nächste Generation investieren und so. Hm. Hey, komm, also ganz pragmatisch gefragt, was hindert's? Also das ist ja, das probieren wir jetzt.
Aber ein mutiger und auch durchaus unkonventioneller Schritt, ne? Also es gäbe da wahrscheinlich so ein paar, hätte auch ein paar Wege gegeben, die schon sanft vorgezeichnet waren, auf klassische Weise und dann was Neues zu suchen.
Naja,
das ist auch mutig, sag ich mal so.
Ich finde, Mut ist immer so, ja, das sagen manchmal Leute, ich empfinde das oft gar nicht so. Aber das ist ja wie bei allem, ne? Für einen selber ist das irgendwie halt normal gewesen in der Phase dieser Entscheidung und andere, die Entscheidung selber für sich so nicht treffen mussten in dem Moment, sagen, boah, ist das aber mutig. Es fühlt sich jetzt für mich nicht so hoch an. Hm. Und ganz pragmatisch gedacht, also ich bin mit 43 zum Vorstandsvorsitzenden berufen worden. Willst du wirklich jemanden 24 Jahre an der Spitze von so einer Organisation haben und dann auch noch jemanden, der eigentlich so ein Change-Heini ist wie ich, also so ein Unruhegeist, der innovationsverliebt ist und der jetzt alles lieber macht als 10 Jahre lang immer dasselbe? Ja. Das kann nicht gut gehen. Also das war eigentlich schon damals klar. Die Uhr tickt, ja. Das ja.
Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Die ist allerdings, ja, ich weiß nicht, ob die so ganz reinpasst oder für dich passt, aber bei Innovation muss ich auch immer denken an grenzende Innovation. Also wenn wir jetzt zum Beispiel aktuelles Thema KI haben, sagt man so, toll, Innovation, da geht eine riesige Tür auf und da wird vieles möglich und die Menschheit kann sich verbessern. Aber gleichzeitig ist ja auch die Frage, ob Innovation noch Grenzen haben muss. Also ob man die auch abregeln muss irgendwo oder keine Ahnung, Biotechnik, Medizin, muss man alles machen, was geht? Wie ist da so deine Einstellung zu? Hat Innovation auch Grenzen?
Also ich glaube, Innovation hat erstmal ganz faktisch dadurch Grenzen, dass wenn eine neue Tür aufgeht, du ja nicht nur neue Möglichkeiten kennenlernst, sondern auch neue Grenzen und Schrägheiten der Menschheit. Mhm. Und dadurch hat, glaube ich, Innovation auch was in sich, trägt was in sich, was sozusagen selbstbegrenzend dann long-term nachher wirkt. Ne? Also nimm's Internet, ne? Das große Versprechen, ich weiß noch, Microsoft, Information at your fingertips, ne? Wunderbar, Demokratiemaschine. Naja. Heute diskutieren wir, ob soziale Medien nicht eine Demokratiezerstörmaschine sind. Also da ist die Grenze steckt in der Innovation drin und sie legt sich frei, sie wird freigelegt durch das Innovieren, dann heben wir halt die Potenziale, aber wir heben
Exploration.
Auch die Grenzen.
Exploration.
So. Mhm. Also das ist, glaube ich, bei jeder Innovation schon mal an Bord. Die siehst du vorher nicht unbedingt, die Grenzen. Manche Mahner mögen sie vorher sehen. Ich glaube, als Deutsche mahnen und warnen wir eher immer zu viel. Und sehen Grenzen, wo gar keine sind. Aber
man muss es machen, um es kennenzulernen. Man muss reingehen oder durch die Tür durchgehen, um zu wissen, was dahinter liegt. Das
und
ist
jetzt
klar.
Mein zweiter Teil der Antwort, und ich glaube, auf die hast du eigentlich abgezielt. Ich glaube, es gibt aber Innovationen, wo dieses, wir müssen es machen, um es rauszufinden, so gefährlich ist und so gravierend ist, dass man die vorher abregeln sollte. Hm. Das hat in der Menschheit meistens nicht gut funktioniert, wenn ich die Geschichte richtig verstehe. Also wir haben bisher auf jeden Knopf gedrückt, den irgendeiner gebaut hat. Mit wenigen Ausnahmen. Ja, also
begonnen beim Apfel.
Biowaffen zum Beispiel sind nie eingesetzt worden, obwohl wir die Möglichkeit gehabt hätten. Chemiewaffen schon, Atomwaffen auch, in Grenzen so. Und da ahnen wir schon, eigentlich ist das aber eine gute Idee, das abzuriegeln, weil bei allem, was man dabei lernen kann, wenn was schief geht, ist es so schlimm und so gravierend, das ist es nicht wert. Und KI ist für mich noch offen, die Frage. Also wie stark ist das Selbstzerstörungspotenzial von KI? Wenn ich mir zum Beispiel Drohnenkriegsführung angucke, ist ja aktuell vor unserer Haustür fast zu sehen, da ist ja immer noch ein Mensch in der Schleife, der auf den Knopf drückt, ne? Bei so einem Raketenabschuss durch eine Drohne zum Beispiel. Man könnte den rausnehmen, den Menschen. Also man könnte die Drohne komplett KI steuern, wäre viel schneller. Er hat auch keine mehr moralische Zweifel. Ne? Also es hindert eigentlich nichts dran, das zu tun. Frage ist, ist das clever? Wahrscheinlich nicht. Ich wäre jetzt nicht sehr optimistisch, dass das noch gelingt, ja, diese Sperre da reinzuschieben. Irgendeiner wird halt die Drohne bauen und wenn es irgendeine Terrororganisation ist, sagt, ist mir egal. Das machen wir jetzt einfach. Also an solchen Stellen merken wir, ja, manche Sachen sind schon gut vorher zu regulieren, aber die Erfolgsaussichten von Regulierung sind halt auch durchwachsen, um es mal höflich zu sagen.
Wunderbar, die Grenzen der Innovation. beziehungsweise auch so ein bisschen.
Damit ziehen wir auch die Grenze des Podcasts.
Die Eigendynamik der Innovation, denn man kann sie ja.
Ja, klar.
Ja, aber es ist ja so, man kann ja, das Problem ist ja, dass Innovationen Eigendynamik haben und die kann man dann vielleicht an einem gewissen Punkt schlecht einfangen, zumindest das auf die Befürchtung, ne, dass immer der nächste logische Schritt folgt. Wunderbar. Jörg.
Ich glaube, wir brauchen noch ein positives Schlusswort, Jörg. Du musst jetzt noch mal einen raushauen.
Dann stell doch eine Frage, die jetzt einem positiven Schlusswort
was Positives ist. Aber
dann, ich habe eine Idee. Jetzt auf diesem etwas...
Bundesbahn, komm.
Jetzt, es ist leider ein privater Bahnbetreiber. Metronom. Das ist jetzt ja so eine mittelschöne Perspektive, aber dann frage ich nochmal anders, was gibt dir denn die Hoffnung, dass das mit dem Thema Innovation alles auch am Ende des Tages ein gutes Ende nimmt?
Meinst du jetzt, dass Innovation ein gutes Ende nimmt oder dass wir in Deutschland auch Innovation wieder auf die Kette kriegen?
Ich meine eher so, dass das Thema Innovation im Allgemeinen nicht irgendwie zum Untergang der Menschheit führt, sondern dass wir es schaffen, diese Welt auch wirklich immer besser zu machen.
Dann würde ich sagen, wenn du das Buch von Hans Rosling liest, ich habe den Titel leider nicht parat, der hat ein Buch geschrieben, der ist ja schon gestorben, aber der hat ein Buch geschrieben, was alles besser geworden ist in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und das ist ein faszinierendes Buch, weil es bricht mit dieser Mentalität, die wir manchmal so in uns tragen. Ja, früher war ja alles besser, das stimmt einfach nicht. Nee. Ob du jetzt Kindersterblichkeit nimmst, Welthunger, also inzwischen sterben mehr Menschen oder sind mehr Menschen in der Welt bedroht durch Übergewicht und ich weiß nicht, da gibt es ein medizinisches Wort für.
Adipositas, ne?
Genau, Adipositas, als durch Unterernährung. Das ist, so in meinen Teenie-Jahren wäre das unvorstellbar gewesen. Ich bin aufgewachsen, ja, mit Horrorbildern aus Afrika von der nächsten Hungersnot und das gibt es ja auch immer noch, das ist ja gar nicht die Frage. Aber das stimmt einfach nicht, dass früher alles alles besser war, sondern ganz viel hat sich auch zum Positiven geändert. Warum? Durch Innovation. Weil es gab Leute, die haben gesagt, das ist nicht das, was sein könnte und sein sollte, da geht noch was anderes. Das fängt bei kleinen Kindern an, die kommen mit Neugier auf die Welt. Du könntest nicht laufen, nicht sprechen, nicht Fahrrad fahren, nicht schwimmen, nichts davon. Wenn du nicht diese Innovationsfreude in dir hättest, sagen, das finde ich doch jetzt mal raus, wie das geht. Und dann muss irgendwas passieren, wenn die erwachsen werden, wo wir das bei einem Großteil der Menschen irgendwie versuchen einzufangen und klein zu kriegen und leider erfolgreich. Und dann brauchst du Innovationsbeauftragte.
Alles klar.
Jörg, vielen Dank für deinen Besuch. Und
sehr gerne.
Schau mal, was für Innovationen aus deinem Inkubator, eurem Inkubator rauskommen demnächst. Wir werden das beobachten.
Das werde ich auch beobachten. Bin ich auch gespannt. Danke.
Vielen Dank dir, Jörg. Ciao.
Danke, gerne.
Ciao, Jörg.
Thala und Thala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.